Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Playoffs in der BBL, jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Jetzt sind auch alle Playoff-Teilnehmer involviert in dieses Viertelfinale. Die MHP Riesen Ludwigsburg und auch Medi Bayreuth, die haben ihre Serie ja auch bereits gestern dann aufgenommen. Aber die anderen Mannschaften im Wettbewerb, die sind schon ein Spiel voraus. Und wir blicken mal auf alle Spiele dieser Woche zurück mit unserem Experten von der BIG, mit Lukas Robert. Hallo Lukas.
Servus.
Lass uns zunächst auf Alba Berlin schauen. Die hatten ja ihr erstes Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg so richtig dominiert. Die Oldenburger mit einer ziemlichen Packung aus Berlin wieder weggeschickt. Jetzt wechselte das Heimrecht und letztlich dann auch irgendwo das Spielglück. Jedenfalls haben die Oldenburger am Ende mit 105-100 Spiel 2 gewonnen gegen Alba und damit die Serie ausgeglichen gestaltet. 1-1 steht es also nach zwei Spielen. Lukas, woran lag es, dass die Oldenburger jetzt deutlich besser ins Spiel kamen und am Ende auch die Oberhand hatten?
Sie konnten, das ist einfach gesagt, aber sie konnten ihr Spiel deutlich besser spielen. Also während sie in Berlin dann noch von der Spielgeschwindigkeit und der Trefferquote von Berlin überrannt wurden und da ja auch in dieser Höhe mit 88-114 völlig verdient verloren haben, haben sie es jetzt im zweiten Spiel geschafft, mit den Fans im Rücken, mit der Emotionalität und auch mit dem Druck, aber dass man ja eigentlich gewinnen muss, wenn man da nicht ausscheiden möchte, dass sie da einfach ihr Spiel da ein bisschen spielen konnten, dass sie sich da von Berlin nicht haben aus dem Rhythmus bringen lassen. Und ab dem dritten Viertel, da haben sie es dann geschafft, eben dem Spiel auch den Stempel richtig aufzudrücken. Da haben sie das Spiel so ein bisschen gedreht und über Rasit Mahal-Basic, der nicht nur mit 28 Punkten der Topscorer war, sondern auch mit 6 Assists und als Ballverteiler im ganz generellen da ein gutes Spiel in Korbnähe gemacht hat. Also da waren sie einfach fokussiert. Sie waren mit ihren Stärken voll drin und trotzdem kann man natürlich aus Berliner Sicht sagen, war es jetzt am Ende ein Spiel, was in die Overtime gehen musste und was Oldenburg nur mit 5 Punkten gewonnen hat. Also die Niedersachsen haben zwar die Nerven behalten und Berlin da vieles weggenommen, allerdings sie mussten da quasi bis an ihr Maximum gehen, über 45 Minuten, dass es da knapp reicht. Also die Favoritenrolle ist nach wie vor bei Berlin, aber Oldenburg hat ein emotionales Ausrufezeichen zu Hause gesetzt.
Und das Heimrecht ja in Spiel 3 dann auch wieder auf Seiten der Berliner. Samstag 18 Uhr geht's in Berlin los. Wir sind gespannt, wie es dann ausgeht. In der Serie zwischen den Fraport Skyliners und Bayern München steht es auch 1-1. Die Bayern, die hatten ja schon gegen die Frankfurter zu Hause einige Probleme, sich da am Ende zwar behauptet, aber jetzt im Rückspiel dann mit 69-75 verloren. Das, was du schon angesagt hattest in der letzten Woche, Lukas, ist letztlich auch wahr geworden. Die Skyliners gleichen aus 1-1.
Ja, die Skyliners haben wie in Spiel 1 schon den Münchnern in der Offensive extrem viel weggenommen, beziehungsweise ihnen generell das Leben schwer gemacht. Und während die Münchner zu Hause das noch vielleicht mit den Fans im Rücken, vielleicht mit der Erfahrung, vielleicht auch mit dem besseren Tag, auf jeden Fall haben sie es zu Hause geschafft, das Ding rumzubiegen. Und in Frankfurt ist es nicht geglückt. Also die Skyliners haben bei weitem kein überragendes Spiel gemacht, was ja unter anderem schon ersichtlich ist, wenn man sieht, dass Philipp Scrub nur 15 Punkte hat. Das ist ja, der Mann hat ja in den letzten Wochen alle Lichter ausgeschossen und jetzt eben doch recht wenig gescored, war damit immer noch bester Korbjäger seiner Mannschaft. Aber das hat gereicht, denn die Münchner mit 69 Punkten, eines der schwächsten Offensivspiele der Saison, zum eher ungünstigsten Zeitpunkt abgeliefert. Jared Cunningham und Devin Booker, ja, man könnte meinen, mit einer passablen Leistung, aber wirklich gut und wirklich überzeugend hat bei Bayern keiner agiert. Also die Münchner waren da ja ab dem zweiten Viertel eigentlich permanent in Rückstand, sind da den Frankfurtern hinterhergelaufen, haben es da nicht mehr wirklich geschafft, diesen Zugriff zum Spiel so zu bekommen, dass man das Blatt hätte wenden können. Und dazu Wladimir Lucic angeschlagen. Also die Reise da nach Hessen hätten sie sich deutlich besser vorstellen können. Vor allem, weil sie jetzt natürlich ja noch mindestens einmal hin müssen und ja, die Serie völlig offen ist.
Und jetzt aber erstmal wieder zurück nach München. Samstag 20:30 dann dies Spiel Nummer 3. Ja, sollte es ohne Lucic stattfinden? Wie schwer wiegt dieser Ausfall für die Bayern?
Ja, er hat sich an der Schulter verletzt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die genaue Diagnose noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die Münchner da was verlautbaren haben. Vielleicht habe ich es auch übersehen, so oder so. Aber natürlich Lucic aktuell einer der besseren oder besten Münchner. Denn mit Stefan Jovic, der so in der Endphase der Saison angefangen hat, das Zepter so ein bisschen zu übernehmen. Auch in Spiel 1 hat er in der zweiten Hälfte das Spiel an sich gerissen. Das war gut, aber Vladimir Lucic auf dem Flügel sicherlich aktuell der konstanteste Münchner Spieler, der sowohl in Offensive wie Defensive den Unterschied machen kann und eine Waffe, auf die die Bayern ungern verzichten. Also ohne ihn wird es natürlich nochmal schwieriger, auch wenn natürlich klar ist, dass die Qualität und Klasse, die die Münchner im Kader haben, da über jeden Zweifel haben ist. Aber Frankfurt kann den Bayern viel wegnehmen, das haben sie schon gezeigt, und ohne Lucic wird die Sache nicht einfacher.
Also werden wir dann auch mal verfolgen, wie es in der Serie weitergeht. In der Serie zwischen den Telekom Baskets Bonn und den Brose Bamberg, da ist die Vorentscheidung vielleicht schon gefallen. Nach zwei Spielen führt nämlich Bamberg mit 2-0 und das 2-0 machten sie auswärts in Bonn mit einem 90-82 Sieg. Würdest du es auch so sehen, Bamberg eigentlich schon quasi durch?
Ja, hinter quasi durch kann man natürlich immer so ein bisschen zweifeln, aber ich würde dir zustimmen, dass es da schon eine leichte Vorentscheidung war. Also die Bonner haben zu Hause ein gutes Spiel gemacht, sie haben Bamberg diese Schwächephase, die sie eben im ersten Spiel nicht hatten, die Bamberger, und die sie so oft hatten, die hatten sie jetzt auch wieder im Auswärtsspiel in Bonn und daraus konnten sie keinen Profit schlagen. Also die Bonner haben Bamberg in 15-Punkte-Defizit gedrängt und trotzdem haben sie es dann nicht geschafft, im vierten Viertel den Sack zuzumachen. Also da haben sie nur 12 Punkte aufgelegt und gleichzeitig 27 zugelassen, was natürlich viel zu viel ist gegen Bamberger, die jetzt nicht brilliert haben. Die waren gut, aber ohne Dorrell Wright und Augustin Rubit war da jetzt in der Offensive auch jetzt nicht so viel, was die Franken da liefern konnten. Also ja, Luka Mitrovic nur 8 Minuten, Ricky Hickman auch knapp 8. Das war nicht so brillant, als dass man da hätte dominieren können oder dominiert hätte. Dennoch Bonn bisher natürlich in dieser Serie ohne den verdienten Lohn und den ersten Sieg. Und so steht man jetzt natürlich mit dem Rücken zur Wand, muss gegen den qualitativ besser besetzten Gegner und den Heimvorteil der Bamberger 3 Spiele in Serie gewinnen, um nicht auszuscheiden. Das halte ich jetzt nochmal für ein extrem schwieriges, wenn nicht gar ein aussichtsloses Unterfangen. Dass sie am Samstag in Bamberg gewinnen können, das zweifelsohne, dann würde die Serie nach Bonn zurückkommen, da ist dann natürlich wieder alles möglich, aber bis dahin ist ein langer Weg und die Bonner müssen sich extrem strecken, damit es da noch irgendwas wird mit dem Verlängern der Serie.
Und losgegangen ist auch die Serie zwischen Ludwigsburg und Bayreuth. Endlich muss man ja sagen, mit ein bisschen Verspätung, weil die Ludwigsburger ja in der letzten Woche noch das Final Four in der Champions League spielen mussten, dort aus Athen mit 2 Niederlagen im Gepäck zurückkamen und Platz 4. Aber sie sind jetzt mit einem Sieg in dieses BBL-Viertelfinale gestartet und der war am Ende deutlich 104-85 zu Hause gegen Bayreuth.
Und vor allem von Beginn an. Also bereits im ersten Viertel haben die Ludwigsburger, sofern sie dann überhaupt noch Müdigkeit in den Knochen hatten, die komplett abgeschüttelt. Mit 34 Punkten, die sie da aufgelegt haben, ein kleines Offensivfeuerwerk abgebrannt. Und die Bayreuther damit offenkundig völlig überrascht. Die Franken hatten da sicherlich mit müderen und vielleicht geknickteren Ludwigsburgern gerechnet. Aber die Hausherren da mit einer starken Leistung. Sie haben von Beginn an Bayreuth unter Druck gesetzt, ihren Dreipunktwurf einigermaßen hochprozentig getroffen. Am Ende waren es dann nur 38%, während Bayreuth derer 42 hatte. Aber am Anfang war die Trefferquote noch ein Stück höher. Die Rebound-Arbeit war okay. Sie haben viele Turnover forciert und die Bayreuther in der 1-gegen-1-Verteidigung öfters geschlagen. Also da war unter anderem Steve Wachalski nicht gut drauf. Und entsprechend war es eine gute Leistung, die sie da aufgelegt haben. Und sie haben sich deshalb auch verdient durchgesetzt und auch in dieser Deutlichkeit bereut da in die Schranken gewiesen.
Und dann gab es noch eine Personalentscheidung am heutigen Tag in der BBL. Denn es steht jetzt fest, wer Dirk Bauermann als Nachfolger auf der Trainerposition in Würzburg ablösen wird. Und das ist ein Ex-Nationalspieler, Dennis Wucherer nämlich. Was sagst du zu der Personalie, Lukas?
Ja, die Personalie stand mehr oder minder schon seit einigen Wochen fest. Also das war jetzt nur ein Warten, bis es der Club auch offiziell verkündet. Der Dennis Wucherer ist sicherlich ein aufstrebender deutscher Coach. Dementsprechend passt er sicherlich auch in das Programm der Würzburger. Er hat ja unter anderem vor 2 und auch vor 3 Jahren mit Gießen die Würzburger da vor Probleme gestellt und war so ein bisschen auf der Suche nach einem ambitionierteren Programm oder vielleicht auch einem Programm, was mehr in Richtung Playoffs schielen kann, als vielleicht die Gießener das tun, und gleichzeitig ein bisschen Planungssicherheit. Das hatte er sich möglicherweise in Köln erhofft in der letzten Saison. Das ist da aber nicht wirklich eingetreten. Die Kölner sind immerhin zwar Vierter geworden in der Liga, das konnte man sicherlich erwarten, sind dann da aber im Playoff-Viertelfinale gegen Karlsruhe 0-3 unter die Räder gekommen. Also da war wenig dran, was natürlich auch der ganzen Kölner Saison so ein bisschen einen Beigeschmack zugefügt hat, denn da waren sie sicherlich unter den Erwartungen. Deshalb für Wucherer ein Neustart, während Köln ja sich freiwillig in die Pro B zurückgezogen hat und auch da den Neustart wagt. Ja, deshalb für Würzburg eine gute Personalentscheidung. Ein nationaler Trainer tut der Liga immer gut. Deutschsprachige Trainer haben wir ja einige, aber kann da eigentlich nicht genug geben. Deshalb gute Entscheidung. Ob er jetzt am Ende da natürlich den Weg, der mit dieser Perspektive möglich sein muss, möglich sein sollte, dass man natürlich da auch an die Playoffs klopft und nicht nur mit einem vermeintlich großen Etat hinter den Erwartungen zurückhängt. Das ist natürlich auf einem anderen Blatt, aber die Playoffs sind natürlich da das klare Ziel.
Wucherer als Spieler ja auch schon mal in Würzburg aktiv gewesen. Zwischen Dezember 2001 und Februar 2002 hat er in 7 Bundesligaspielen das Dress der Unterfranken getragen. Mal gucken, ob es dann als Trainer ein paar Spiele mehr werden. Ich könnte es mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn es dann auch erfolgreich läuft. Wir werden das natürlich auch verfolgen, dann in der nächsten Saison hier bei uns auf meinsportradio.de. Für heute erstmal vielen Dank an unseren Experten von der BIK, an Lukas Robert.
Gerne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.